Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Oh! Mist!
Wer redet, ist nicht tot.
Ich sag's dir.
Das geht ja gut los.
Falsches Intro. Ich habe tatsächlich das falsche Intro benutzt. Das ist, ich habe doch ein neues Intro extra mir basteln lassen von Olli. Und,
ja, habe ich schon gehört.
Ja. Und das ist jetzt aber das falsche Intro, was wahrscheinlich daran liegt, dass wir so selten aufnehmen und ich darum hier das noch...
Selten? Wir haben uns vor 3 Wochen das letzte Mal
ja, gesehen. Ja, aber das neue Intro ist halt genau danach habe ich das neue Intro ja. dann. Muss ich vielleicht mal umproduzieren. Was ein guter Hinweis darauf ist, dass man die Hände vom Alkohol lassen sollte. Da hast du dein Leben lang, hast du da Malesse mit.
Ja, ja, ja.
Na, Christoph, hier sind die... Festtagsflaschen.
Hallo Holger.
Ich bin noch ein Wohl bisschen sein. Am Packen. Genau. Wir fangen mit dem Sekt an, nehme ich an. Ne? Den tue ich mir jetzt.
Ja, genau. Wir fangen mit dem Sekt an. Ich mache dir mal, mach mal das.
Ah. Oh, ah. Ich habe den sowieso gerade erst aufgemacht. Von daher. So. Und der Eismanschette drum.
Eine Eismanschette. Ja, genau. Wir fangen an mit Georg Breuer Riesling Brütt 2016.
Ja.
Und weil ich dachte, also ich Festtagswein ist ja immer irgendwie besonders und schöne Weine. Und zu den beiden anderen Franzosen hätte natürlich irgendwie auch gepasst, dass man was Französisches mit dazu nimmt. Aber wenn du dann irgendwie auf einem Champagner-Niveau bist, dann wird es einfach zu teuer, das Paket.
Ja.
Und
also unsere Stillweine sind Franzosen.
Genau, die Stillweine sind Franzosen aus dem Burgund. Beide hatten wir ja auch noch nicht. Muss da auch irgendwie mal sein. Und ich finde halt, dass der Riesling Brütt von Theresa Breuer, also das Weingut heißt Georg Breuer, aber die Winzerin heißt Theresa Breuer, dass es einfach super passt, weil das einfach ein total eleganter, schöner, ausgewogener Schaumwein ist.
Er ist ganz toll in der Nase, ja. Hat so eine, hier auch so ein Gummiboot mit Knallplättchenpistole. Wir, wir fahren mit dem Gummiboot über den Rhein oder wo kommen die her und machen Piff-Paff mit Karnevalspistolen.
Genau, die sind, das war ein gutes in Rüdesheim, du weißt schon, da mit der Drosselgasse und so. Genau, das Schöne ist an diesem Riesling-Brut, dass er nicht so stark nach Riesling riecht, finde ich.
Ja.
Und auch nicht schmeckt nachher.
Okay.
Ich mag nämlich eigentlich gar nicht so gerne Riesling-Sekte. Zumindest nicht der diese Riesling-Sekte, die man früher so gehabt hat, die so ein bisschen irgendwie immer rochen wie so Riesling, der zu lange im Glas gestanden hat, finde ich. Und das macht er jetzt überhaupt nicht. Das macht jetzt der Riesling-Sekt auch nicht. Also es hat sich schon auch deutlich verändert in den letzten Jahren, aber wirklich erst so in den letzten Jahren, finde ich. Und genau, und die Theresa macht halt zwei Sekte. Das ist sozusagen noch der einfachere. Es gibt noch einen oben drüber. Und die hat ja im Prinzip ein reines Riesling-Weingut und macht halt mit dem Schlossberg auch so einen der begehrtesten trockenen Rieslinge in Deutschland.
Nee, Schlossberg? Ist das dieses Grand Cru Schlossberg, was wir mal hatten? Nee.
Nee,
das war von der Saar, glaube ich, ne? Ja.
Grand Cru Schlossberg.
Es gab einen, der hieß Grand Cru Schlossberg. Das war ein Riesling. Ist ewig her. 2001er war das, glaube ich.
Gott. Das weißt du und ich nicht mehr. Ist ja ungewöhnlich, ne? Bei Wein.
Ja, ich fand, der hat mich so. Der, erstens war der so super.
Ach so, ja, das war von Albert Mann. Das war ein
Albert Mann, genau.
Ja. Das hatten wir aber beim Riesling-Swag, ne?
Ach.
Das hatten wir jetzt nicht hier in der Sendung,
glaube ich. Nein. Nee, den hattest du mal irgendwie angeschleppt und ich hatte davon zwei oder drei Flaschen gekauft. Vor ein paar Jahren erst, hier 3 Jahren oder so, die letzte davon gefunden sozusagen. Ich dachte so, ach Mensch, da ist ja auch noch eine von. Und die dann mit Ralf Stockmann geleert. Das ist der Typ, der Ultraschall, der uns Ultraschall gebracht hat. Da habe ich gedacht, dann trinken.
Ultraschall ist die Sendung, mit der wir das hier aufnehmen.
Die Software, genau. Und da habe ich gedacht, dann kannst du dem Ralf auch mal einen Grand Cru hinstellen.
Ja, das ist schon ein spektakulärer Wein, der Schlossberg.
Ja, ja.
Grand Cru Schlossberg. In der Tat. Aber ich finde das hier auch einfach toll. Weil das so eine schöne Mischung hat. Du sagtest Gummiboot und Knallplättchen. Ich finde, da ist auch noch so ein bisschen was von, fast von so einer Sauvignon-Blanc-Note mit dabei, so ein bisschen, Ja. Vom wenn du vom Gummiboot abbiegst Richtung so ein bisschen weiße Stachelbeeren und vielleicht so Tomatenblätter
ja.
und sowas.
Ja, das Grün, ja, Tomatenblätter. Okay, da bin ich, ja,
das ist gut. Und dann bin ich hinten drin, also vorhin gewesen zumindest, jetzt ist es ein bisschen weg, weil ich habe den schon ein bisschen länger auf, da waren einfach auch satte rote Beeren mit dabei. Was ich auch, ja, so richtig so, also rote Beeren schon im Sinne von schon noch knackig, so rote Johannisbeeren oder so. Mhm. Auf jeden Fall so rote Noten, finde ich, waren da mit drin, was ich sehr schön fand. Genau, und dann kommen eben, wenn er wärmer wird, das...
muss ich jetzt noch was warten?
Ist doch gerade im Chat, dann kommt es einfach, dann kommen, und das ist wiederum typisch für Riesling auch so ein bisschen so Honig, Honignoten mit raus. Mhm.
Mhm. Vielleicht ist es auch wieder zu kalt bei mir, kann natürlich auch sein.
Ja, der kann ja auch erstmal kalt sein.
Ja, stimmt.
Ja, Brut, also das heißt ja, dass er irgendwie so zwischen 6 und 12 Gramm Dosage meistens hat. Mhm. Und also das ist ja mit Sicherheit irgendwie am unteren Rand. Das schmeckt ja überhaupt nicht süß. Im Zweifelsfall hat er sogar noch weniger, finde ich. Mhm. Mhm.
Ja, aber... Ich finde, er wirkt sehr süß. Also sehr. Ich finde das jetzt gerade irritierend.
Ja.
Ich finde, er fühlt sich trocken an, aber er schmeckt süß. Ja.
Also er hat auf jeden Fall was. Ist auch im Chat tatsächlich extrem. Auch im Gaumen so ein bisschen was von Honig, das finde ich auch.
Apfelhonig. Also.
Apfelhonig.
Also am Gaumen hat er total was von Apfel. Mhm.
Genau, reifer, schon ein bisschen mürber Apfel.
Ja.
Also so eine mürbe Note hat er schon mit drin, finde ich. Und das in der Kombination mit diesem leichten Honig, finde ich, aber ich finde ihn überhaupt nicht süß. Also er hat halt durch diese Frucht und diese Honigaromatik hat er, simuliert ja vielleicht so ein bisschen Süße, aber ja. Ich finde, dass er hinten raus wieder total trocken ist eigentlich. Also
weitgehend ja, das stimmt, trocken ja, ist. Ja, er simuliert Süße. Das erinnert mich an so ein, ich habe so einen neuen Lieblings-Quasi-Joghurt. Und zwar ist das so ein Joghurt, so ein Soja-Joghurt-Ersatz mit Kokos.
Gott. Ah, ja.
Da ist praktisch kein Zucker.
Hier aus Hamburg, ja.
Da ist praktisch kein Zucker drin. Ja. Mhm. Aber das schmeckt total süß. Also mein Gehirn macht daraus eine süße Nachspeise. Das ist sehr, sehr faszinierend.
Okay. Vielleicht überträgt sich das.
Was? auf den Wein meinst also du?
Ja, das kann natürlich genau. sein. Ja. Das hat bei einer bestimmten Form von Frucht plötzlich so ein süßes Schalter umgelegt wird.
Kann gut sein, ja. Ich meine, gerade bei mir, ich habe jetzt sowieso so ein Zuckerproblem. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass dieser Grand Cru Schlossberg 50 Euro die Flasche kostet. Und zwar ein 17er. Da möchte ich nicht wissen, was mein 2001er gekostet hat.
Der war noch deutlich günstiger.
Ah, okay.
Also das
hätte ich jetzt sofort schon... Stockmann angerufen.
Nee, das Weingut hat doch recht stark zugelegt mit den Preisen in den letzten Jahren oder 10 Jahren auf jeden schade. Fall. Und insofern, ja. Also toll, finde ich.
Für den Winzer. Weine.
Ja, ach so. Für den Winzer, ja, gut, für den Winzer natürlich auch.
Ja. Ja, aber bleiben wir mal bei unseren Weinen. Ich war nur gerade so irritiert, weil, wie du weißt, google ich ja nebenbei immer noch, was ich mir noch so.
Ja, Kader sagt oder schreibt, dass er sich schnell verändert. Das finde ich auch. Ist eigentlich echt ein schöner, komplexer, sehr changierender Wein.
Der wird mit zunehmender Wärme auch wesentlich geschmeidiger.
Also. Und er hat einfach eine super schöne, feine Perlage, finde ich. Also das ist jetzt 2016, ne? Also ein Jahrgangs Champagner, wollte ich schon sagen, Jahrgangs Sekt, eben der, glaube ich, auch erst in diesem Jahr degorgiert wurde, also eben dann die Dosage und den Korken erhalten hat. Mhm. Das heißt, Grundwein durchgegoren, dann eben zur zweiten Gärung in die Flasche, wahrscheinlich so nach 5-6 Monaten, denke ich mal. Und dann eben nochmal 2 Jahre wahrscheinlich, 17, 18, 19, 2,5 Jahre wahrscheinlich nochmal auf der Flasche gelegen, denke ich mal. Ja. Eine Frage, wie viel Restsüße er hat. Also es steht halt Brüt drauf. Es wären höchstens, also bei Brüt sind höchstens 12 Milligramm Süße erlaubt pro Liter. Aber die wird er definitiv nicht haben. Das schmeckt einfach ganz anders. Also ich denke mal, das ist halt im unteren Bereich, ist eher so um die 6. Wenn er sie halt überhaupt hat. Also es ist quasi, Brüt ist 0 bis 12. Da kannst du machen, was du willst. Aber okay, du darfst halt nicht drüber gehen. Ne?
Aber was ist denn ein extra Brüt?
Extra Brüt ist 0 bis 3.
Okay.
Nee, Entschuldigung, 0 bis 6.
0 bis 6, also, okay. Und Zero Dosage ist dann wirklich 0?
Zero Dosage ist dann wirklich 0 bis, bis 3. Ja, wobei du 3 eigentlich nicht merkst.
Ja, okay.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie alkoholfreies Bier. Da darf ja auch noch 0, wie viel Alkohol drin sein?
0,5, glaube ich.
0,5, ja. Ne? Ja, und so ist es im Prinzip bei Zero Dosage oder Brut Natur ist es eigentlich 0 bis 3.
Mhm. So, und wie war das jetzt? Also das Gute ist Georg Breuer, aber Georg macht den gar nicht.
Georg macht den gar nicht. Also das Weingut heißt immer noch nach Georg Breuer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wann der Georg Breuer dort das Weingut gegründet hat. Bekannt geworden ist das mit Bernhard Breuer, so in den 80er, 90er Jahren. Und dann hat das vor, lass mich nicht lügen, vielleicht so 10 Jahren seine Tochter übernommen. Mhm. Ziemlich jung, also sehr jung musste sie das übernehmen, weil ihr Vater gestorben ist.
Ah, okay.
Und hat das aber tatsächlich eben auf einem sehr, sehr hohen Niveau, 2,4, genau, 2,4 hat es übernommen, hat das wirklich, also mit Sicherheit zu einem der Top, würde ich mal sagen, Top 3 Weingüter im Rheingau gemacht, bestimmt zu einem der besten Weingüter in Deutschland, ganz klar. Und ich sag mal, nach Klaus-Peter Kellers Wein aus Rheinhessen sind ihre Top-Weine jetzt eigentlich mit die gefragtesten, ja, vielleicht noch Birk den Wolf in der Pfalz und dann Theresa Breuers Schlossberg eigentlich mit die gefragtesten Weine in Deutschland, also was trockene Rieslinge angeht. Das sind so auch wirklich so gehypte Weine, die eben nur in sehr kleinen Auflagen entstehen und eben ziemlich schnell weg sind vom Weingut. Das sind halt so Weine, die auch zugeteilt werden und dann, wenn du
okay,
dann
welche also diesen bist, Schlossberg, ne, dann, diesen Schlossberg kannst du dann auch gar nicht kaufen. Also nee, du oder ich. Ich nicht.
Ja, nee, so ist es auch nicht immer.
Okay.
Also ich sag mal jetzt bei Klaus-Peter Keller ist es zum Beispiel so, dass der verkauft halt eine Kiste, sozusagen so eine Sammlerkiste, die heißt aus den großen Lagen.
Ja.
Und das sind, also nee, er verkauft 2 Kisten. Eine Kiste, also wenn du zum Weingut gehst und sagst, wie ist das denn, kann ich welche von ihren Weinen haben, dann kannst du im Zweifelsfall mit der kleinen Kiste mit den einfacheren Weinen anfangen und die sammelt, also die bestellst du dann halt jedes Jahr oder kommst halt auf die Liste, dann kriegst du die eben jedes Jahr und dann irgendwann sagt er dir vielleicht, hör mal, du kannst mal einen aufrücken und kriegst dann eben in Zukunft die Kiste mit den Weinen aus den großen Lagen. Mhm. Und da sind dann eben die ganzen großen Gewächse drin und der sogenannte G-Max, das ist seine Ikone, die man sonst eben auch nicht bekommt, außer eben über diese Kiste. Und entsprechend begehrt ist die halt. Und die, also sobald du diese Kiste hast und du willst den Wein jetzt tatsächlich nicht selber haben, sondern weiterverkaufen, ist die halt ab dem Zeitpunkt auf dem Sekundärmarkt schon das Mehrfache wert. So.
Ja, aber das ist doch so. Wo und, muss ich mich da melden?
Ja, nee, das macht er nicht mit, wo muss ich mich melden, sondern das muss sozusagen wachsen. Ja, also der will eigentlich nicht, dass, also er will das irgendwie nicht.
Der will nicht, dass ich seinen Wein
offiziell
trinke. Wie heißt der?
Nee, er will nicht. Klaus-Peter Keller. Nee, der möchte halt so ein bisschen Kontrolle drüber behalten. So. Das ist ja, ist also das mit dem Wein ist ja eine ganz schwierige Kiste. Wir sind ja gleich in Burgund. Da gibt es eben auch mittlerweile immer mehr Weingüter, wo du die Weine eben auch nur noch über eine Mailingliste quasi bekommst, weil die einfach so, die sind weltweit gefragt, aber die die Parzellen, aus denen die ihre Weine vinifizieren können, die sind halt teilweise nur einen halben Hektar groß oder einen Hektar. Da kriegst du ja nur ein paar hundert oder tausend Flaschen raus. Und wenn es aber 50.000 Leute gibt, die fast jeden Preis dafür zahlen wollen, dann hast du halt direkt einen Sekundärmarkt, wo die Dinger durch die Decke gehen. Ja. Und da gibt's halt so ein paar, also mittlerweile eben in Deutschland auch ein paar Ikonen, aber es sind halt nur so zwei, drei. Und in Burgund sind es halt eine ganze Menge mehr. In Napa Valley, eben in Kalifornien, kriegst du das auch und so. Das ist halt, ja,
so, das hat sich jetzt halt... Wenn wir jetzt mal bei Georg Breuer, nee, Quatsch, wie hieß er? Jetzt habe ich einen Überblick verloren, wie immer. Wo waren wir gerade?
Bei Breuers, also beim Sekundärmarkt, bei...
Keller war es, genau.
Ah, Keller.
Keller, ja. Wenn wir jetzt mal bei Keller bleiben, also Keller, ja. Keller verkauft seine Weine, ich hätte aber gerne, also, andersrum gefragt, sind die das wert oder ist das so ein Hype? Also... Hätte ich Spaß an diesen Weinen und ärgere mich, dass ich sie nicht kriege? Oder denke ich mir einfach, okay, das ist wieder mal so ein Schwachsinn, wo sie sich überbieten und eigentlich gar nicht wissen, was sie im Glas haben?
Es ist nicht so einfach zu beantworten, finde ich. Also das sind natürlich sehr gute Weine.
Ja.
Aber ob die das wert sind, das muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden.
Naja, also ab Hof werden sie ja wahrscheinlich gar nicht so teuer sein. Ne? Also,
nö, genau. Genau. Aber auf dem Sekundärmarkt für ältere Jahrgänge kannst du dann halt auch mal, mittlerweile schon vierstellig zahlen für die
das
Flasche.
Ist doch lächerlich, ja. Das ist doch scheiße. Aber das will ich doch eigentlich gar nicht. Ich will doch, wenn du jetzt sagst, also so ticken wir beide ja, du sagst, das ist ein geiler Wein, ja, beim Keller, da kannst du einen guten Wein kaufen. Und ich gehe da hin und sage, ich würde jetzt gerne bei dir mal diesen guten Wein kaufen, den mein Freund Christoph mir empfohlen hat, dann kriege ich den nicht. Das ist doch Driss. Das kann doch auch nicht in dessen Interesse sein, oder?
Doch schon.
Okay.
Also dafür hat er den GEMAX mit Sicherheit kreiert, weil das ist halt sozusagen eine ganz bewusste Marketingentscheidung zu sagen, ich mache jetzt eben, also in Deutschland ist es ja üblich eigentlich, dass man Lagenweine hat, ja. Mhm. Und alles, was er sozusagen als große Gewächse anbietet, das sind auch Lagenweine. Und darüber hat er jetzt halt, hat er halt vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren oder so, hat er halt diesen GEMAX positioniert. Von dem sozusagen man offiziell nicht sagen kann, was nicht draufsteht, wo er jetzt genau herkommt.
Ja.
Das ist schon sozusagen im Markt so positioniert worden, mit einer besonderen Knappheit und so weiter, dass man daraus eben so ein Spekulationsobjekt auch machen kann.
Okay, vielleicht bin ich auch einfach irgendwie, gehe ich da mit einer viel zu romantischen Idee ran, dass irgendwie er sich denkt, ja Mensch, da sitzt so ein Typ, der hat Bock auf Wein, dem tun wir mal was Gutes. Also so würde ich das eigentlich eher sehen, aber letztlich sind es halt auch Landwirte und letztlich ist es halt auch nur ein Geschäft, was sie machen. Ne?
Ja, einerseits schon, andererseits die meisten Weine sind ja auch zu bekommen.
Ach so,
ja,
also es geht nur nicht, um diesen GEMAX.
Ja, es geht im Prinzip um den GEMAX und im Zuge dessen vielleicht noch um die mittlerweile auch um die großen Gewächse, die halt auch sehr gefragt sind, aber die, da kommt man noch eher ran. Also schon. Ja. Davon gibt es einfach auch ein bisschen mehr als von dem GEMAX. Mhm. So. Und bei Breuer ist es halt jetzt so, dass eben dieser Schlossberg eben besonders gefragt ist. Also das ist halt auch, aber das ist jetzt kein Marketingprodukt, sondern es ist eben Rüdesheimer Schlossberg, das ist ein Lagenwein, der aber eben dann auch nur in recht kleinen
Auflagen.
In recht kleinen Auflagen oder Mengen eben eben auf den Markt kommt und eben sehr gut ist und begehrt ist und dann ist es halt so, dass es dann Begehrlichkeiten weckt und dann werden die Weine halt, und dann kommt halt auch dazu, dass es halt jedes Jahr irgendwie dazu ein neues Etikett gibt und so, also
Collect them all.
Ja, wie auch immer, ne? Genau, so, und aus diesem Berg Schlossberg kommt eben auch der Sekt. Also es ist im Prinzip ist es eine Vorlese aus eben diesem Berg Schlossberg und dem Rauenthaler Nonnenberg, also das sind eben ihre beiden Spitzenlagen. Da geht's ja mehrfach durch sozusagen, durch diesen Weinberg, wenn die Trauben reif werden. Und die ersten sind natürlich die, die
sind die sauren
für den Sekt genau verwendet werden, die eben dann noch ein Mehr an Säure haben. Mhm. Und dann geht's ja halt irgendwann in die Ecken sozusagen beim zweiten Durchgang und sucht was für die für die Einstiegsweine. Mhm. Raus und zum Schluss halt letztlich dann eben in Anführungsstrichen die großen Gewächse. Also sie ist halt nicht im Verband der Prädikatswinzer, deswegen sind es offiziell keine großen Gewächse.
Ja. Ne? Ja, das heißt, sie sind wahrscheinlich besser als das, was großes Gewächs heißt.
Naja, nee, das kann man auch wieder nicht sagen, weil es ja ganz unterschiedlich ist. Also es gibt im Rheingau keine Ahnung, wie viele große Gewächse, sagen wir mal 50 oder 70. Die haben eine ganz unterschiedliche Qualität letztlich. Ne? Es gibt halt Weingüter jetzt wie Robert Weil, das ist ja jetzt auch im Rheingau zum Beispiel. Der hat bis eben nur ein großes Gewächs. Das ist immer sehr gut. Und dann gibt's aber auch Weingüter, wo man sich eben fragt, warum die sowas eben als großes Gewächs dahinstellen, weil es halt meiner Meinung nach da nicht hingehört, in diese Kriege der großen Gewächse, weil es halt nicht groß ist. Ne?
Ja.
So, naja. Na. Genau. Und
was ist
ja.
Sprich einfach.
Genau, letztlich ist es halt, finde ich, hier ein ganz schöner Ausdruck, gerade wenn es halt ein bisschen wärmer wird, so ein ganz schöner Ausdruck eigentlich von einem Rheingau-Riesling, aber eben mit Bubbles und eben vergleichsweise früh gelesen. Aber ich finde, er hat diese leichte Honignote und auch, also Petrol im Sinne von, Rheingau-Riesling wird häufiger auch als petrolig bezeichnet. Also das ist jetzt nicht wie Autowerkstatt, aber es hat so ein
Gummiboot.
Ja, es ist vielleicht dieses in Richtung Gummiboot gehende. Ja. Genau, genau. Und das ist eigentlich typisch für diese ganze Ecke da. Mhm.
Ich finde den sehr bemerkenswert. Also das ist so einer von wenigen Schaumweinen, der so ein bisschen anders schmeckt. Mhm. Also natürlich, jeder Schaumwein schmeckt anders, aber die Unterschiede sind dann ja eher graduell. Und der ist so raus. der steht so nebendran. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also, sag mal was anderes. Das ist halt, wenn du damit irgendwie dann, weiß ich nicht, die Silvesterparty machst, die du nicht machst dieses Jahr, werden sich die Leute vielleicht dran erinnern, dass es da einen ganz interessanten Sekt gab. Also, beziehungsweise werden sie sagen, was ist das denn für ein geiler Champagner? Und dann wirst du sagen, das ist Champagner. Wenn du so einen Champagner haben willst, zahlst du 60 Euro. Oder was zahlst du, wenn du das als Champagner haben willst? Geht das überhaupt?
Nee, geht ja nicht. Ja, also ich meine, von der Machart ist es natürlich gleich. Mhm. Und ich sag mal jetzt von der
Lager. Von der Wirkung auf den Trinker.
Mhm. Nee, ich glaube, das ist schon wirklich einfach anders. Mhm. Ja? Weil du kannst einfach Riesling nicht mit einem Chardonnay-Sekt oder einem Chardonnay-Pinot Noir-Sekt vergleichen. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Also du hast diese ganzen, also du hast viele von diesen Noten, diesen Honig hast du einfach in einem Champagner nicht drin.
Ja.
Dieses Gummiboot oder Petrolige hast du in einem Champagner nicht drin. Das ist schon sehr, sehr sortentypisch. Ja. Insofern ist es eigentlich nicht miteinander zu vergleichen.
Ja.
Ich glaube, ehrlich gesagt, also Riesling kann ja sehr komplex werden, aber ich glaube, dass das eben als Schaumwein nicht mit einem guten Champagner aufnehmen kann.
Okay.
Also jetzt gerade nicht, wenn man das noch weiter liegen lässt und das noch reifer wird, dann wird der Riesling eher so in diese noch in dieses stärkere Honig abdriften. Mhm. Und ich sag mal jetzt zum Beispiel ein reinsortiger Chardonnay, wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht, ein Blanc de Blanc aus der Champagne, der wird halt immer, also der kriegt auch mehr Volumen, der wird auch wie soll ich sagen, die sind ja am Anfang eher stahlig und kriegen dann aber mehr so Aromen von Vanille, eine gewisse Buttrigkeit, aber die behalten halt dabei immer eine extrem klare Säure.
Ja.
Ja? Und die ist hier auch, die ist schön in dem Wein, aber das ist keine, wo ich jetzt sagen würde, leg den nochmal 10 Jahre weiter weg. Ja. Und das kann man bei einem guten Blanc de Blanc, der Champagner, schon machen.
Ja.
Ja.
Aber ist er dafür dann nicht vielleicht dann wieder zu teuer mit seinen 18 Euro?
Nö, finde ich nicht.
Das, also ich würde es auch dafür bezahlen. Guter. Also aber ja, okay.
Nö, finde ich nicht. Also das ist, ich sag mal, Champagner fängt ja etwa bei dem Doppelten an, mehr oder weniger. Mhm. Muss man auch im Hinterkopf haben. Und ich finde, das sind handwerklich gemachte Schaumweine so grundsätzlich schon auch wert, ja. Also ja, irgendwie so zwischen 15 und 20 Euro. Da steckt schon auch einfach viel Arbeit drin und auch viel Lagerplatz und okay. Du legst ihn ja auch ein paar Jahre in den Keller. Ich meine, das ist jetzt ein Produkt, das sozusagen 4 Jahre lang keinen Ertrag gebracht hat, ja, stimmt, ja, monetären Ertrag. Ja, ja. Und war dann sozusagen totes Kapital. Und
Können die eigentlich sicher sein, in dem Moment, wo die das Zeug in den Keller legen, dass hinten ein guter Wein rauskommt? Oder ist das immer noch ein Glücksspiel bis zum Tag, wo sie ihn dann
was machen? Nö, also ich meine, da wird ja da wird ja immer mal wieder eine Flasche rausgenommen und probiert, um dann auch den Tag zu bestimmen, wo degorgiert wird. Ne? Ja. Also jetzt gerade zum Beispiel bei Theresa Breuer, die hat überhaupt kein Problem damit, Weine länger liegen zu lassen, jetzt auch ihren Schlossberg oder Nonnenberg oder was auch immer sie da macht. Die holt den erst aus dem Keller, wenn sie der Meinung ist, dass er jetzt gut ist.
Ja.
So. Ne? Und wenn der Grundwein sauber und in Ordnung ist und der wird in die Flasche gefüllt für die zweite Gärung, dann, wenn man Erfahrung hat, dann kann man sich schon recht sicher sein, was da hinten rauskommt. Mhm. Das würde ich schon sagen.
Und wenn du sagst, naja, so ein guter handgekurbelter Schaumwein, 15 Euro, ist da schon in Ordnung. Wie passt da rein unser Lieblingsfeind Bouvet Ladoubé? Weil der kostet 11 oder 12 und ist eigentlich auch ein echt guter Schaumwein.
Na, Bouvet Ladoubé hat ja irgendwie bestimmt 10, 12 verschiedene Varianten. Okay. Also es gibt die ganz einfachen und es gibt halt teurere. Also der Tresor, den kriegst du ja auch nicht unter 20 Euro oder so um die 20 Euro, denke ich mal. Und die einfacheren Sachen, das ist dann auch eine Frage von Größe letztlich.
Okay.
Also ne, das ist ja eines der größten Schaumweinhäuser in Frankreich, eben auch komplett darauf spezialisiert. Und da werden ja viele, Handgriffe auch schon maschinell durchgeführt. Hm. Ja. Ja. Und dann kannst du halt auch ein bisschen günstiger daran gehen.
Ja, da machst du Mischkalkulation, ja. Machst halt die teuren ein paar Cent teurer und die billigen ein paar Cent billiger und dann geht sich das trotzdem aus. Ja, hast recht.
Mhm. Ja.
Womit machen wir denn weiter?
Mit Montlis, also mit Montelis.
Ist das der rote oder der Montlis?
Der weiße?
Der weiße.
Also der Montlis.
Montelis. Da gucken wir mal. Der hat, als ich den heute Morgen aufgemacht habe, fand ich den äußerst beeindruckend. Ich weiß nicht mehr warum, aber ich fand ihn sehr beeindruckend. Oh, und finde ich immer noch. Wow. Lakritz? Nee.
Schön, schön.
Lakritz? Nee. Alter Vater. Lakritz. Speck.
Genau, das ist auch Fresse. Speck, Räucherspeck.
Ja, ja, ja. Mhm. Aber halt auch Lakritz und. Oh Gott.
Da ist halt das Knallplättchen, was vielleicht am Anfang bei Breuer drin war, auch noch leicht, ja, leicht vorhanden. Also das ist schon auch noch das, was man Reduktionsnote nennt. Also es kommt noch von einer gewissen Schwefeligkeit, also ja, von der Schwefelverbindung her in der Nase. Das ist da auch noch drin, ne?
Ja, aber der hat der Speck, also meine Fresse.
Mhm. Der ist echt witzig. Speck der und dann aber auch eben was ganz Helles, also Blütenaromen mit
ja, drin, ja, finde ja. ich. Ja. Ja, der hat eine Üppigkeit von einem Rotwein eigentlich. Aber nicht so eine schwere, so eine Gravitas. Gravitas, mhm. Herrlich.
Genau, Einwurf, das Kneipplärchen war gestern stärker, das ist auch normal, also das sind halt diese Reduktionsnoten, die diese Weine gerne mal am Anfang auch haben, durch den Ausbau und weil es halt noch ein sehr junger Wein ist, ist der diese Reduktionsnote dann eben auch noch stärker vorhanden am Anfang und das geht aber mit Luft eben dann zumindest schon mal teilweise weg und später sollte das eigentlich auch ganz aus dem Wein rausgehen. Aber es ist halt auch eine Note, die auch gemocht wird einfach mittlerweile, ja. Also diese Reduktionsnote. Es gibt viele Leute, die halt total auf diese Reduktionsnote auch stehen. Ja? Also wenn es nicht zu viel wird, ne? Ist immer eine Frage von Intensität, würde ich sagen. Ja. Jasmin finde ich einen schönen, eine schöne Idee. Also diese dieses Blüten, Blütenaroma. Ne?
Stimmt, ist so ein Wenn man zu tief einatmet, kriegt man davon Husten. Das ist sehr interessant. Ich wüsste gerne, was das. Das ist aber schon lange her, dass ich so beeindruckt war von irgendwie einem Weißwein in der Nase. Nee, ich höre gerade aus der Regie, das Wort ist überfordert.
Du bist überfordert?
Das ist, also das, ich finde das schon eine Herausforderung.
Ja, wir waren ja, also das, wie viele Sendungen haben wir jetzt gemacht? 80 oder was?
Keine Ahnung. Ich habe den Überblick verloren.
Ja, ich muss mal gerade gucken. Aber es ist schon eine ganze Menge mittlerweile.
Ich bin, je länger der im Glas
ist, dann wir waren irgendwie noch nie im Burgund. Ja, 84.
Da ja. kommt dann so, wenn er länger im Glas ist, kommt noch so ein irgendein Gemüse. Spargel? Nee. Irgendein Gemüse. So eine Mischung aus Spargel und Stangensellerie oder so.
Ja, aber leicht angekocht, ne?
Ja, genau. Leicht angekocht. Genau. Sehr gut.
Ja. Zumindest witzigerweise eine Note, die man teilweise auch mal beim Silvaner findet. Finde ich. Die hat er hier auch drin. Das ist echt ganz witzig. Also, es ist ein, der Wein erinnert mich tatsächlich an sehr gute Silvaner.
Ja.
Ist aber gleichzeitig doch auch ein typischer Chardonnay, während mich in letzter Zeit immer mehr gut gemachte Silvaner auch an Chardonnay erinnern. Das ist schon ganz ganz amüsant. Genau, also ich sag mal einfach ein bisschen was, weil wir echt in diesen 84 Sendungen noch nie so richtig im Burgund waren. Aber das ist ja letztlich, ist das Burgund irgendwie sozusagen die Basis, von dem alles an Wein ausgegangen ist, was über das wir heute so sprechen, wenn man so will. Ja. Ja, also es ist jetzt nicht die älteste Weinbaugegend der Welt. Da sind wir eben so am Schwarzmeer irgendwie viel, viel älter. Also im Burgund ist der Weinbau so bis ins dritte Jahrhundert nachgewiesen. Mhm. Aber im Burgund haben sich eben so ab 700, 800 zum einen der sozusagen der Adel vom Burgund breit gemacht, wo dann auch Karl der Große draus entstanden ist sozusagen. Der soll eben so ab 800 oder vor 800 noch auch seine eigenen Weinberge eben in Burgund besessen haben. Mhm. Und entscheidend ist halt, also dass nicht nur, also die Herzöge von Burgund, das war das Wort, was mir fehlte, die Herzöge von Burgund sich breit gemacht haben und auf der anderen Seite im Prinzip einige der für mehrere Jahrhunderte wichtigsten Klöster im Burgund entstanden sind. Das ist Cluny. Ja, Cluny ist sozusagen der Geburtsort der Zisterzienser. Mhm. Und die haben halt von da dort aus dann diverse von ihnen abhängige oder von ihnen teils mitverwaltete Klöster gegründet. Ja. Das ging dann bis nach Kloster Eberbach in den Rheingau rein. Mhm. Ja. Aber eben in Burgund selber ganz viel. Und diese Mönche, die haben eigentlich im Burgund das, was wir vielleicht so vielleicht als modernen Weinbau jetzt bezeichnen würden, begründet. Also sagen wir mal einen Qualitätsweinbau. Die haben im Prinzip sozusagen der Adel einerseits und die Mönche andererseits dafür gesorgt, dass im Burgund nur die Rebsorten angepflanzt wurden, die auch ins Burgund passen.
Ja.
Ja. Also zum Beispiel haben sie irgendwann den Gamay im Prinzip aus dem Burgund rausgeschmissen, weil sie der Meinung waren, dass er da nicht hinpasst.
Okay, ja.
Und der hat sich dann sozusagen im benachbarten Beaujolais beheimatet, was auch Sinn macht, weil Gamay tatsächlich besser zu Granitböden passt, während halt der Spätburgunder und der Chardonnay halt besser zu diesen Kalkböden passt, die es eben im Burgund gibt. Die haben halt dafür, die haben sozusagen auch den Begriff des Terroirs geprägt. Also, ja, dass sozusagen ein Wein, aber nicht nur ein Wein, auch ein Käse zum Beispiel, von einem bestimmten Ort einfach einen bestimmten Geschmack hat.
Ja.
Und dass sozusagen das Kleinklima eines Ortes und der Boden, den es dort gibt, dass der einen bestimmten Wein hervorbringt, der einen bestimmten Charakter hat. Das geht eigentlich alles ins Burgund zurück. Also da redet ja heute jeder drüber, aber das ist halt praktisch im Burgund entstanden. Und im Prinzip hat man eben vor 1000 Jahren schon gesagt, was hier am besten hinpasst, ist eben Spätburgunder und also Pinot Noir und Chardonnay. Und dann gab es eben noch so ein paar Varianten davon, aber im Prinzip hat sich das halt bis heute gehalten. Und im Prinzip haben sich auch die hat sich halt herausgestellt, dass die besten Lagen im Burgund damals zu einem großen Teil eben schon gefunden wurden. Also die haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür gehabt, tatsächlich, wo die besten Weine entstehen.
Mhm. Ja.
Und das ging ja bis in den Rheingau eben weiter. Die haben dann eben Eberbach gegründet, ja, und auch die Weinberge, die dort entstanden sind, gelten auch teilweise bis heute noch als die besten im Rheingau. Ne? Und das ist schon bemerkenswert. Und das Problem ist aber halt, dass das Burgund auf der anderen Seite, also das ist sozusagen ja einfach zu verstehen, was eben schwer zu verstehen ist, letztlich sozusagen das ganze System Burgund, weil es halt total klein aufgefächert ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Weinberge. Manche sind sozusagen normale Weinberge, andere sind sogenannte Premier Cru Weinberge, die dann sozusagen eine Stufe höher stehen. Und dann gibt es halt noch die Grand Cru Weinberge, die halt als die besten Weinberge gelten. Nur dass halt nicht jeder Winzer, der sozusagen eine Parzelle Grand Cru besitzt, daraus auch immer einen guten Wein macht natürlich, ne? Weil sozusagen ja auch die Qualität der Winzer eben sehr unterschiedlich ist. Und das hat's halt irgendwie sehr das Ganze ziemlich komplex gemacht. Ne? Ja. Und es ist natürlich teuer. Burgund ist halt teuer. Also die teuersten Burgunder, die kosten halt auch mal sozusagen ein paar tausend Euro die Flasche.
Ja.
Und da ist es halt, und es ist halt dafür, dass es so begehrt ist, wiederum auch ein recht begrenztes Gebiet. Und entsprechend gehen sozusagen die Preise auch für die kleineren Weine, sind die halt auch recht teuer. Ja.
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 Ich probiere den jetzt mal.
Ja, mach mal. Ja, und wie es im Chat auch anklingt, ich habe die ja bewusst auch gestern aufmachen lassen sozusagen oder geraten, die aufzumachen, weil diese Weine einfach Zeit brauchen.
Jo. Oh, davon hätte ich jetzt gerne aber noch ein paar Flaschen.
Ist leider ausverkauft.
Natürlich.
Ja, mit dem Podcast ausverkauft. Ja.
Echt? Scheiße. Ja, ja. Scheiße.
Also der ist tatsächlich mit dem Podcast reingekommen bei Pinar.
Ja.
Weil eben auch 2019er Jahrgang, der ist ja noch ganz frisch.
Ja.
Und
aber so viele Leute können doch dieses scheiß Paket nicht gekauft haben, dass jetzt nicht noch zwei Flaschen da rumliegen.
Anscheinend Mann. Schon, ja.
Oh.
Ich habe geguckt, ich war ein bisschen auch überrascht. Die anderen beiden Weine gibt's noch, aber den gibt's nicht mehr.
Also das heißt, verdammt.
Ja, genau. Und der nächste aus dem Weingut, der Weiße, also ja, die machen Weiß und Rot, der liegt dann halt auch schon bei 38 Euro.
Mhm.
Ja,
was
also
hätte,
das ist
was
halt.
Was hätte der hier gekostet?
Ja, ich glaube so auch Anfang 20, so 22, 23 Euro.
Das ist völlig okay, ja? Also das ist ja echt beeindruckend.
Ja, genau. Also das ist halt, ich sag mal, die Kunst eben für Händler auch, aber jetzt auch für so eine Weihnachtssendung letztlich ist, mal Burgund vorzustellen, was auf der einen Seite echt gut ist.
Ja.
Michael schreibt gerade im Chat 25,95.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber eben auch noch irgendwie bezahlbar ist, ne? Und
Haben wir
das Paket soll es ab Mitte Dezember wieder geben. Das heißt,
haben wir einen guten Draht zu Pinar?
Order noch mal nach.
Haben wir einen guten Draht zu
Pinar,
dass wir da irgendwie noch so ein Zwölfer
Ja, ich frage morgen mal nach.
Also das ist wirklich, der ist toll. Also
ja, es ist ein sehr fülliger Chardonnay, ja, schon. Also ne, es ist, der hat schon echt, ja, also der hat schon Rundung sozusagen, aber er hat halt eine total schöne Säure dabei. Also die ist auch reif, aber die und seidig, aber sie ist halt schön präsent, finde ich. Super. Und was ich sehr gut finde bei diesem Weingut, ist, dass die halt ziemlich gekonnt mit Holz arbeiten. Also da sind so 10% Holzanteil etwa drin, mehr nicht. Also Neuholzanteil. Also es ist alles im Holz ausgebaut. Ne? Also ein klassischer Burgunder wird eigentlich immer in Holz ausgebaut. Die Frage ist letztlich immer sozusagen von Weingut zu Weingut, in welchen Anteilen sozusagen Neuholz genutzt wird. Und bei Neuholz ist dann auch immer noch die Frage, wie stark das halt geflammt wird. Ne? Ja. Also sehr moderne Weine werden halt häufig sehr sehr stark geröstet, sozusagen das Holz, dann schmeckt man es halt besonders stark. Elegantere Weine eigentlich dann eher weniger. Ne? Mhm. Und wenn man nachher zu den Roten kommt, dann ist halt immer noch die Frage, wie viele Rappen, also werden die Trauben alle entbehrt und werden nur die Trauben vergoren oder kommen halt Rappen mit rein? Ja, das ist halt auch so eine Stilfrage. Es gibt sehr, sehr viele Stilfragen sozusagen im Burgund. Und in diesem Fall beim Mondi ist es halt hier bei diesem Weingut, das gibt es übrigens auch seit 300 Jahren schon dort. Und die Familie, also ich meine, wer mal aufs Etikett schaut, dem wird auffallen, dass die Familie ja schon Mondi Duerret Pocheret heißt. Also ist ein Name, den man sich auch nicht so wirklich gut merken kann. Und die Appellation selber heißt halt auch Mondi. Ja? Mhm. Das heißt sozusagen die Familie, die das damals gegründet hat, hieß genauso wie die Appellation, in der sie gewohnt hat. Was darauf schließen lässt, dass sie schon echt lange in diesem Ort gelebt haben. Ja,
doch. Wenn die Gemarkung deinen Namen trägt, hast du es geschafft. Ja.
Ja, genau. Und das ist jetzt eine sogenannte Randappellation. Das ist keine bekannte Appellation im Burgund. Und deswegen ist sie auch noch bezahlbar eigentlich, weil die Appellation nebenan, das wäre auf der einen Seite Volnay, das ist eine Rotweinappellation, die ist ziemlich bekannt. Und auf der anderen Seite ist es Auxey d'Uresse und Meursault. Und Meursault ist halt weltbekannt, ne? Das kennt man. Auxey d'Uresse ist nicht ganz so bekannt, aber die Weine können sehr, sehr gut sein. Die sind sozusagen in der Mitte von Montly und Meursault, aber Meursault ist halt immer teuer und Montly ist halt nicht so teuer, weil es nicht so bekannt ist. Und das Interessante ist eigentlich im Moment, würde ich sagen, bei Burgund, dass so Randappellationen, wie wir das gleich auch haben, diese Haute Côte Beaune, also der Rotwein, dass die halt mit dem Klimawandel, also tatsächlich vom Klimawandel profitieren, weil die früher teilweise einfach zu kalt waren. Ja. Ja. Gerade diese Haute Côte, die wollte eigentlich keiner haben, weil die nicht jedes Jahr ausgereift sind, die Trauben, weil die einfach zu kühl gestanden haben. Aber die profitieren jetzt gerade vom Klimawandel, während es andere berühmte Appellationen oder Weinberge gibt, eben im Burgund, wo es dann halt in manchen Jahren schon echt heiß wird. Ne? Ja. Ja, also insofern verschiebt sich da so ein bisschen was.
Das heißt, man sollte sich jetzt irgendwie den Keller mit Montly volllegen, weil, lohnt noch nicht, weil die werden in 10 Jahren dann ja nur noch besser, ne?
Ja, das sind schon eben Weine, die wirklich reifen können. Ne? Ja, also ich meine, das schmeckt ja jetzt schon, aber es ist halt, im Prinzip ist es was man jetzt dann trotzdem nochmal beiseite legen würde.
Also, davon willst du irgendwie tatsächlich 6 oder 12 haben, den kannst du in den Keller packen und jedes Jahr machst du einen auf. Also da würde sich das richtig, richtig lohnen, glaube ich, ja.
Ja, ich merke schon, wir müssen mehr Burgund-Chardonnay machen, weil es gibt so, also ich meine, das hier ist wirklich der Anfang sozusagen von schönen Weinen dort und es ist, das ist so eine Fülle auch an verschiedenen Stilen, allein was halt Chardonnay angeht. Also ich meine, das fängt im Chablis an, das ist ja auch Burgund, was eben kühler ist und wirklich ganz anders schmeckt wieder, obwohl du wahrscheinlich, wenn du die Weine nebeneinander stellst, trotzdem merken wirst, es ist beides Chardonnay. Aber es ist halt, aber im Burgund merkst du halt, dass diese Rebsorte eine unglaubliche Spannbreite hat. Und Sven fragt, ob das Sprittige am Gaumen im Laufe der Lagerzeit weniger wird.
Tja.
Ich weiß gar nicht genau, was er mit sprittig meint.
Ich auch nicht.
Also ist es alkoholisch tatsächlich? Also ich find's,
was ich interessant fand, waren die Whisky-Vergleiche, die der Chat gebracht hat. Also da gab es, erinnert mich an einen Schluck Whisky mit all dem Geschmack unten drunter.
Ja.
Wermut ist auch sowas, vielleicht meint er das mit sprittig, aber das mit dem Whisky kann ich verstehen.
Das liegt daran, dass so viel Whisky in Burgundfässern ausgebaut wird.
Du meinst andersrum.
Nee, es ist, achso, ja,
Wobei ich jederzeit ein Glas von diesem Wein einem Glas Whisky vorziehen würde.
Ich habe ja jetzt auch so viel geredet, dass ich den Chat gar nicht so genau folgen konnte. Ja, macht tatsächlich. Ja, also genau, das meint der Sven auch, glaube ich. Ja,
Whisky vielleicht. Mehr Burgund, dieser Meinung ist der Chat auch.
Ja, es ist, genau, das machen wir auch einfach mal, weil es ist, das ist tatsächlich, das ist schon die hohe Kunst des Weinmachens auch, ne? Ja. Das, also ich meine, nicht umsonst wollen einfach, ist also sozusagen neben dem Terroir-Begriff und dem Mineralitätsbegriff, das wird ja auch total häufig verwendet, dass ein Wein mineralisch schmeckt, wird ganz häufig gesagt, dieser Wein schmeckt burgundisch, ja, weil sich halt total viele Leute irgendwie aufs Burgund beziehen, weil das einfach, also sagen wir mal, es gibt halt zwei über Weinbaugebiet sozusagen, die über allem stehen. Das eine ist Bordeaux, das andere ist Burgund.
Ja.
So. Und Bordeaux ist eine ganz andere Art von Wein. Zum einen, weil es eigentlich immer Cuvées sind, also es sind ja immer mehrere Rebsorten. Die Rebsorten sind da einfach total anders als Pinot Noir, also es ist ja immer Cabernet, Merlot, so diese Ecke. Mhm. Die haben einfach eine ganz andere Kraft und Gewichtung, als es Burgunder haben. Aber sie können halt irgendwie auf einer Ebene auch gleich komplex und tief werden. So die besten Bordeaux und die besten Burgunder. Ne? Ja. Aber es sind halt zwei völlig unterschiedliche Ansätze eigentlich von Wein. Und der Burgunder ist halt der, den man gemeinhin so für feiner, eleganter hält oder einstuft oder einschätzen würde. Ne? Ja. Ja, ist schon schön.
Ja, und auch mal wieder was anderes. Also in der letzten Zeit mussten wir dann so Naturweine und sowas trinken, um was anderes im Glas zu haben. Aber das ist jetzt ein ganz normaler Wein.
Genau, das ist tatsächlich einfach nur ein ganz klassischer.
Ja, genau, ein klassischer. Und das finde ich schon ganz interessant, ja.
Ja, und es ist wirklich eine schöne Variante, finde ich. Ist schon echt ein schöner Wein.
Toll. Also da wirklich 6 von in den Keller und jedes Jahr einen aufmachen, ja. Und dann im 6. Jahr total die Krätze kriegen, dass man nicht 12 in den Keller gelegt hat.
Ja.
Ach, ich brauche einen Keller. Das hilft doch alles nichts.
Ja, ich auch.
Das heißt, wir sollten uns irgendwo auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin irgendwie einen geheimen Geheimkeller anlegen.
Das wäre nicht schlecht.
Dann saufen wir auch nicht so viel, weil wir immer erstmal 150 Kilometer Auto fahren müssen, bevor wir an den Stoff kommen. Ja, sowas wäre natürlich schön, so ein Gemeinschaftskeller irgendwie, ne? Gemeinschaftsmietkeller, naja.
Na.
Mit wem habe ich denn irgendwann mal rumgesponnen, dass wir einen Mietkeller in Berlin machen wollen? Mit irgendwem habe ich das mal? Naja, Rotwein jetzt, ne?
Achso, es gab noch die Frage von Sven im Chat, warum dieser Wein jetzt Cuvée heißt, weil es doch alles Chardonnay ist. Ja, das stimmt. Aber man spricht auch schon von einer Cuvée, wenn dieser Chardonnay eben aus verschiedenen Lagen kommt.
Ja.
Und das ist halt hier der Fall. Also Cuvée Mise en Monde heißt er und er kommt halt aus verschiedenen Lagen in Montlis. Montlis ist ja der Ort. Mhm. Und der Ort hat halt, ich glaube, 3/4 Rotweinlagen, 1/4 Weißweinlagen. Und von den Weißweinlagen gibt's halt sozusagen die normalen Ortslagen. Also Ortslagen, weil ja schon der Ort draufsteht. Der einfachste Wein aus dem Burgund ist ein Bourgogne Blanc oder Bourgogne Rouge. Ne? Da steht dann einfach nur Bourgogne Blanc oder Bourgogne Rouge. Das nächste sind dann zum Beispiel eben diese Haute Côte, ne? Bourgogne, Haute Côte, de Beaune. Das heißt, das sind Lagen oberhalb von Beaune. Und dann gibt's eben den Ortswein, so wie in Deutschland eben auch. Ne? Das ist dann Montlis und das nächste wäre dann Premier Cru.
Das heißt, wir sind schon relativ weit oben auf der Leiter.
Nö, wir sind jetzt beim Ortswein. Naja. Und weil es steht ja nur Montlis drauf, ist kein Premier Cru. Das sind dann halt die für 40 Euro oder für 38 Euro. Ne? Das ist dann Premier Cru. Aber es sind halt schon sehr gute Lagen. Es sind Vieille Vigne, es sind Trauben von alten Reben, die also mindestens 30 Jahre alt sind. Und es ist sozusagen ein Querschnitt der verschiedenen Lagen vom Ort letztlich. Mhm. So, ne? Genau. Und alles, was darüber ist, ist dann, sind dann einzelne Lagen eben, Lagenweine, die sich dann eben voneinander scheiden. Da fängt dann, das hier ist sozusagen das Terroir des Ortes, also so, ja, so wie der Ort halt schmeckt. Und wenn man dann noch eine Stufe drüber geht, dann weiß man halt, dass Les Durez zum Beispiel anders schmeckt als, keine Ahnung, Le Saint-Tenon. Mhm. Genau. Ah, du bist auf der Seite.
Na, ich bin bei Pinard irgendwie und gucke so. Mhm. Ja.
Genau.
Beziehungsweise bin frustriert, weil man den nicht nachbestellen kann.
Ja, muss halt noch warten.
Irgendwann wird irgendwer mal eine Liste
schreiben. Der Kader, die gesehen hat, dass das Paket auch wieder nachkaufbar sein soll, musste einen Nachbestellauftrag geben.
Ja, aber die denkt da ja auch nicht dran. Die hat ja jetzt auch einen, ist ja auch schon angetüdert jetzt.
Ach so.
So, Rotwein jetzt.
Ja,
hey, Rotwein jetzt. Rotwein. Genau. Da gucken wir mal. Oh, der riecht ja schon aus der Karaffe raus.
Nee. So. Aber um das nochmal, um noch mal ganz kurz zu sagen, also das Weingut Montlis Duerré Pocheret, die haben 6,5 Hektar Weinbergsflächen, also 6,5 Fußballfelder, ja, etwa.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel. Und diese 6,5 Hektar verteilen sich auf 13 verschiedene Appellationen.
Ja.
Ja. Und da kannst du dann auch einen Eindruck davon bekommen, welcher Aufwand eigentlich auch dahinter steckt. Also du hast in 13 verschiedenen Orten sozusagen hast du deine Weinberge liegen.
Ja.
Manchmal halt nur ein Drittel Hektar, manchmal einen halben Hektar, manchmal anderthalb Hektar und so weiter. Ne? Und fährst halt rum, du musst die alle bearbeiten, du musst halt für jeden Weinberg auch den richtigen Lesezeitpunkt ja finden. Das muss ja einfach passen zu deiner Stilistik. Und da hast du manchmal hast du echt nur 2, 3, 4 Tage, je nach Jahrgang, ja. Mhm. Also das Problem mit dem Klimawandel ist tatsächlich auch, dass die Lesen immer kompakter werden. Also ja, die Zeitfenster, in denen du lesen kannst, werden immer kürzer.
Das heißt, du brauchst im Zweifelsfall mehr Personal, das macht den Wein dann wesentlich teurer.
Exakt, ne? Exakt. Ja. Also ich habe jetzt, am Freitag hatte ich mit Sophie Christmann telefoniert, das ist eine Winzerin in der Pfalz.
Ja.
Und die sagte halt, dass sie jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich mindestens ein Drittel mehr Leute gebraucht haben. Krass. Zur Lese,
ja,
weil die halt früher hatten die irgendwie 3, 4 Wochen Zeit für ihre Trauben, je nach sozusagen Traubensorte, also Rebsorte und verschiedene Lagen. Und das hat sich jetzt eingedampft, zeigt sich praktisch auf 2 Wochen, wo das alles gelesen werden muss. Und dann haben sie halt überlegt, ob sie nicht anfangen auch für die einfachen, für die Gutsweine mit Maschinenlese.
Ich wollte gerade sagen, können also, die nicht mit dem Vollernter durch. Ja.
Genau, das haben sie mal gemacht und haben sozusagen die eine Hälfte des Weinbergs mit der Maschine gelesen, mhm, die andere Hälfte von Hand, den gleichen Weinberg im Prinzip, ja, die nebeneinander stehenden Reihen, und haben dann im Weingut gemerkt, dass die Trauben, die mit der Maschine gelesen worden sind, 1,5% weniger Säure hatten als die von Hand gelesenen.
Was?
Ja, und das kannst du natürlich bei einem Qualitätswein, also ich sag mal jetzt in einem heißen Jahr in der Pfalz, wenn du 1,5% weniger Säure hast, dann ist das richtig viel.
Ja.
Das heißt, es funktioniert nicht. Also wenn du einen Qualitätswein in die Flasche bringen willst, dann kannst du eigentlich, kannst du es nicht machen. Also zumindest nicht auf dem Niveau, auf dem jetzt die Christmanns arbeiten.
Ja. Ja.
Das ist schon, finde ich schon bemerkenswert.
Das heißt, perspektivisch werden die Weine teurer.
Ja, perspektivisch werden die Weine in gewissem Maße teurer.
Also unsere, genau, Weine, sagen wir mal so, weil du sagst, du weißt ja immer darauf, ja, hin, dass wir schon was ganz
in diesem anderes kleinen, trinken, genau, in kleinen diesem kleinen Fenster von, ja, genau, von 5-10% sind, ja. Ja, in gewissem Maße schon wahrscheinlich. Beziehungsweise fallen einfach auf Dauer, glaube ich, einfach auch Bereiche, also weg, also die, wo es sich nicht mehr lohnt, zum Beispiel in Deutschland und in Teilen von Frankreich Wein zu produzieren. Ich glaube ehrlich gesagt, dass irgendwann du in China so viel Wein haben wirst, die ja auf dem gleichen Breitengrad liegen wie wir mit vielen Teilen sozusagen und ja auch schon in größerem Maße Wein anbauen, dass die das viel günstiger machen können als wir bei uns und es bei uns dann einfach zu aufwendig wird, weil du wirst auf Dauer, glaube ich, nicht drum rumkommen, in Deutschland zum Beispiel mit Bio zu arbeiten, also mit ganz viel Humusaufbau im Boden. Also wir werden das Problem haben, es wird heißer und es wird vor allen Dingen trockener.
Ja.
Und du brauchst ja für eine Flasche Wein, brauchst du etwa 600 bis 800 Liter Wasser.
Okay.
So. Ja, das ist verdammt viel für eine Flasche Wein. Und wenn wir die nicht mehr haben, wenn wir dieses Wasser nicht mehr haben, also bisher haben wir das einfach noch, weil es von oben nach unten tropft.
Ja.
Ja, aber ich habe jetzt gerade, ich schreibe gerade einen Artikel zu Südtirol. In Südtirol sind 90% aller Weinberge schon bewässert. Ja. Alter. Die haben da jetzt noch genug Wasser, aber was ja, gut, ist denn aber in 10 Jahren?
Ja, oder in 20. Ja?
Ja, genau. Und wie ist das bei uns?
Also das heißt, wir werden hier bei uns, also in den klassischen Weinbauregionen, werden wir früher oder später nur noch ja vergleichsweise teure, relativ kleine Mengen herstellen können. Und die Chinesen übernehmen ja den Massenmarkt, also den 3,90 Euro Riesling.
Mhm.
Okay. Wenn wir dann irgendwann wieder.
Ja, kann sein. Also das kann gut sein. Ja, also das ist meine Idee dabei, ja. Genau.
Wenn wir dann
das
irgendwann wieder so ein Judgment of Paris erleben, dass der Chines irgendwann hier mit einem Fuder Wein ankommt und uns
Moos. Das gibt's schon. Also es gibt schon. Nee, okay. Es gibt schon sehr gute chinesische Weine. Es gibt es. Auch wenn die noch sozusagen, wenn das noch Weingüter sind, die auch teilweise in französischer Hand liegen. Aber das ist eine Frage der Zeit. Ja. Also warum sollten die das? Also es gibt Weingüter in Nepal. Nein, da wo der Dalai Lama sitzen müsste, Tibet. Wenn er nicht. Danke. Ja,
bitte.
In Tibet auf 2000 Meter Höhe, 1500 Meter Höhe oder so, mit sehr sehr spannenden Böden, mit einem interessanten Klima. Das ist alles eine Frage der Zeit, bis da auch einfach Top-Weine auch in größerer Zahl herkommen. Das denke ich schon. Aber interessant wird es wahrscheinlich für die sein, auch wirklich Masse zu machen, weil die ja in allem gerne Masse machen. Und das sie eben auch können. Und
also im Prinzip die Discounter versorgen. Weil
Ja, ich glaube, dass sozusagen irgendwann funktioniert. Weil ich meine, du hast bei Aldi hast du halt immer auch noch den Kalifornien Cabernet in der unteren Preisklasse. Aber ich meine, Kalifornien, das wird so heiß da. Ja. Kalifornien ist ja der Wahnsinn, was da in den letzten Jahren gebrannt hat. Und ich glaube nicht, dass die diese Menge aufrechterhalten können. Ja. Also bei denen sind ja 1,5 Millionen Hektar Wald, Buschland und Weinberge abgebrannt in diesem Jahr. Also unglaubliche Mengen, auch in Australien ist ja viel abgebrannt. Das wird ja nicht besser. Ja? Ja. Und das sind ja große Produzenten von Wein und ich glaube nicht, dass die das halten können. Aber wenn wir jetzt mal dem Chat folgen und die Nase ins Glas halten.
Nase ins Glas halten, was haben die denn? Ach so, die sind schon beim roten Pfeffernote, Waldbeer,
ja.
Fruchtgumminase, Knallplättchen, Kinder-M-Eukal. Sehr schön. Kirsch mit Brombe, ich riech mal.
Also ich werfe mal in den Raum Cassis, das sind Cassis-Bonbons. Also ich finde es weniger Kirsche und weniger Knallplättchen, es ist Cassis und das hat auch viel mit der Gärung zu tun. Auch das ist noch, also bei Montly waren es ja so ein bisschen noch diese Reduktionsnoten Knallplättchen und hier ist es eine Gärnote, die halt entstehen kann, wenn in der Vergärung auch mit Schwefel gearbeitet wird. Dann hast du häufiger einfach diesen starken Cassis-Ton. Das ist in der
richtig
Nase.
Extrem Cassis, ja.
Ja,
aber ein bisschen mit so einer Feuchte, also mit sowas. So frischer Baumschnitt. Frischer Cassis-Baumschnitt. Ja. So.
Und ich finde, es ist so ein bisschen so Minze mit dabei.
Minze? Meinst du die Minze. Kühle? Die Kühle da hinten?
Mhm. Genau. Ja. Genau.
Hätte ich als Minze jetzt nicht erkannt. Also einfach nur als Kühle. Ja. Aber ja. Aber Cassis ist wirklich extrem, wie früher in Holland, wenn wir dann bekifft in der Fritteur waren und uns einmal durchgefressen haben, da gab es dann auch immer so Cassis-Limonade. So ungefähr auf dem Intensitätsniveau ist das.
Okay. Ja.
Damals, die 90er.
Damals, ja. Ich stehe auch total auf Cassis-Schorle. Also,
ich stehe auch total auf bekifft eine Fritteur leer fressen, aber ich bin halt nicht mehr in diesem Alter.
Warte mal. Für Kader ist das der bisher beste Rotwein in der Sendung. Das ist doch schön, das finde ich gut.
Die anderen beiden waren ja auch Weißweine. Mann. Oh, der hätte noch länger in der Karaffe sein. Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, der kann schon, weil der auch das aber, ist einfach noch blutjung tatsächlich.
Also ich habe den heute Mittag aufgemacht und vor, ich weiß gar nicht, wann habe ich ihn denn karaffiert? 19 Uhr sowas. Zu spät. Ja, viel zu spät.
Okay, ja. Ja, das ist einfach die, also man muss sagen, die Weine sind einfach noch für Burgund jetzt auch einfach blutjung.
Ja.
Und ein gut gemachter Haute Côte Beaune, der kann auch einfach 15 Jahre im Keller liegen. Das macht ihm überhaupt nichts aus. Also es, Burgund muss nicht teuer sein, um lagerfähig zu sein. Die Frage war noch, wie viel Neuholz hier so in etwa im Spiel ist. Die Domänen macht nie mehr als 30%. Und ich denke mal, dass es hier eher noch weniger ist. Ich denke mal eher so 15 bis 20.
Ja.
Mehr wird das nicht sein. Ja.
Ja. Ja. Carpass im Chat, ich mache ihn wieder zu, der ist zu jung. Ja, denke ich auch gerade.
Er ist sehr jung, weil er einfach noch von diesen, so ein bisschen mit dieser Gäraromatik zu tun hat.
Ja, viel zu dicht, viel zu pelzig, viel zu.
Mhm. Ja, aber das finde ich überhaupt nicht.
Den tue ich aber auch noch, also den tue ich auch noch mal in eine Flasche zurück, glaube ich.
Also ich finde ihn, auch sehr jung, aber ich finde ihn jetzt nicht pelzig.
Das ist doch irgendwie. Aber ich bin da ja sehr empfindlich, aber.
Ja, ich weiß, aber es ist doch sehr, eigentlich finde ich, das Tannin finde ich eigentlich recht seidig und
vielleicht in 2 Stunden, also vielleicht hätte ich ein bisschen früher in die Karaffe schütten sollen.
Ja, okay.
Aber ich hoffe, ich halte das durch, den jetzt einfach mal eine Woche dann stehen zu lassen. Aber ich finde dann immer so, ich finde es so schön immer, wenn man merkt, was er eigentlich will oder was er eigentlich könnte.
Ja. Also das sind jetzt im Prinzip beides Burgunder. Also wenn man nochmal aufs Burgund schaut, das ist ja, geht ja von Dijon runter Richtung Lyon sozusagen. Und sozusagen der berühmteste Bereich vom Burgund, der nennt sich Côte d'Or, also die goldenen Hügel.
Mhm.
Und im Prinzip teilt er sich eben auf in die Côte de Nuit. Das heißt so, weil es einen Ort gibt, der heißt Nuit Saint-Georges. Dieser ganze Bereich Côte de Nuit ist zum ganz großen Teil Rotweinbereich. Und dann kommt so eine kurze Phase lang nichts Vernünftiges. Und dann kommt Beaune mit verschiedenen Orten drumherum. Und das sind dann eben die sozusagen die Côte de Beaune.
Ja.
Genau. Und da ist es dann eben aufgeteilt in, also viel stärker aufgeteilt in Weißwein und Rotwein. Da kennt man vielleicht Corton Charlemagne, das ist der Hügel, von dem man sagt, dass eben Karl der Große, also Charlemagne, dort Weinberge besessen hat. Da kennt man vielleicht Pomard, ist auch ein berühmter Rotwein eben aus der Ecke. Und dann gibt es eben für Weißwein zum Beispiel eben Meursault und Montrachet. Ja. Mhm. Montrachet ist eben...
Montrachet.
Montrachet, genau. Ne, ja. Chassagne Montrachet und Pellegny Montrachet. Genau.
Ja. Aber nee, aber ja. Das ist ein schöner Rotwein, trotzdem. Also trotzdem ich ihn gerne gestern schon aufgemacht und heute Morgen schon karaffiert hätte.
Ja, also ich habe ihn ganz früh heute Morgen aufgemacht und ich habe, da ich tatsächlich Besuch hatte, heute ein bisschen was probiert, heute Mittag zum Essen und also die Luft hat ihm jetzt schon sehr gut getan, aber er ist trotzdem eben sozusagen wirklich ganz am Anfang und eigentlich müsste man ihn, damit diese Cassis-Gär-Aromatik so ein bisschen rausgeht, müsste man ihn eigentlich noch mal 1-2 Jahre in den Keller legen.
Mhm.
Mindestens. Ja.
Ja. Das ist jetzt echt
nichtsdestotrotz, ne? Finde ich, macht Spaß. Ja.
Das ist jetzt echt ein bisschen bitter. Wir haben dann ein Paket. Also ich finde übrigens, also das Paket ist nicht billig, aber das sind unsere Weihnachtspakete ja nie. Aber ich finde die 62 Euro für diese 3 Weine jetzt wirklich nicht unangemessen.
Nee, das finde ich auch
so ganz und gar nicht. Und das Gemeine ist, 2 von diesen 3 Weinen in dem Paket willst du eigentlich noch ein paar Jahre in den Keller legen. Das heißt, du willst dir eigentlich irgendwie 5 von diesen Paketen bestellen, den Sekt wegsaufen mit Freunden und die anderen einlagern. Das ist ein bisschen, bisschen unangenehm alles.
Ja, genau. Es kommt aus dem Chat, dass das beim Roten eigentlich Kindermord ist. Das ist im Prinzip ist das so. Aber das Problem ist halt beim Burgund, also entweder du kaufst es jetzt oder du kaufst es halt gar nicht mehr.
Ja.
Oder du kaufst es auf Plattformen wie Ideal Wine oder so, sozusagen wieder im Sekundärmarkt, weil die Weine sind halt immer recht schnell weg und dann sind sie halt weg, ja. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wir machen mal eine Sendung und trinken zwei 15er Burgund. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ja? Also das geht bei anderen Appellationen geht das schon, wo einfach die Mengen höher sind. Also in Bordeaux zum Beispiel geht das, weil die Mengen einfach größer sind. Also ich sag mal, typisches Bordeaux-Château, das hat schon so um die 40, 50 Hektar, gerne aber auch mal 100, ja, und da kommt ja schon richtig Masse hinten raus, ja. Aber das, was Burgund so teuer macht, ist, dass die eben, ich sag mal, eben wie bei hier Duaré, Pocheré, 6,5 Hektar haben von 13 verschiedenen Appellationen. Ja. Und bei Pierre Bourson ist es nicht anders. Ja. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel Hektar die haben, aber ich glaube, es ist nicht sehr viel mehr. Die haben eben das auch auf diverse Orte und Weinberge verteilt.
Ja.
Und dann sind die Weine halt einfach auch so ein Haute Côte de Beaune super schnell weg.
Ja.
Genau. Also insofern kann man eben nur, also ist es letztlich, wenn man sich mit Burgund beschäftigt und solche Weine probiert, dann probiert man einen Wein und wenn der einem gefällt, also die Anlagen sozusagen gefallen, dann muss man halt sagen, okay, das ist was ich kaufe und was ich mir in den Keller legen möchte.
Ja.
Genau.
Dann hast du halt wieder was im Keller liegen, wovon du nichts hast. Erstmal. Wie lange wird es den liegen lassen? Also ich guck mal, warte mal, Pinard sagt, wann hat der einen Höhepunkt? Höhepunkt bis circa 2026 zu genießen ab sofort. Ah, ja.
Ja.
Ab sofort, meinst du?
Ja, ich hätte es jetzt anders geschrieben, aber ja, ich hätte in dem Fall hätte es jetzt anders formuliert tatsächlich.
Wie hättest du es formuliert?
Ich hätte geschrieben, dass ich ihn jetzt auf jeden Fall karaffieren würde.
Ja.
Und idealerweise aber eben erst ab 2022, 2023 aufmachen würde.
Okay.
Mhm. Und dann hat er ein Zeitfenster bis, denke ich mal, auch bis 2026, 28 wahrscheinlich, 28 bestimmt. Ja.
Ja. Ja, sieht so aus, als müssten wir öfter, öfter Burgund nach Frankreich, trinken. Ne? Burgund.
Ja. Ja, es ist halt schon irgendwie, ich meine, das ist, tja. Also ich habe auch lange gebraucht, also ich komme jetzt auch nicht aus einem Haus, erstens komme ich nicht aus dem Haushalt, der Wein macht. Zweitens nicht aus dem Haushalt, wo große Weine getrunken worden wären. Drittens nicht aus dem Haushalt, wo viel Geld für Wein ausgegeben worden wäre. Ja. Und ich hatte auch selber nicht so viel Geld. Mhm. Das heißt, ich bin sehr spät erst zum Burgund gekommen auch. Ja, wie ganz spät? Klar. Also Burgund ist jetzt eine Sache, mit der ich mich wirklich ernsthaft erst seit 3-4 Jahren beschäftige.
Ja.
Vorher war das eher theoretischer und so sporadischer. Und ich habe halt, also wo es jetzt um teure Weine ging, habe ich halt früher tatsächlich mit Champagner angefangen, womit ich, also jetzt, ich sag mal, für meinen Beruf jetzt auch tendenziell erst spät angefangen habe, weil ich habe diese ganzen großen Champagnermarken, das habe ich alles ausgelassen. Ich habe halt erst angefangen, als die Winzer sozusagen auf den Plan getreten sind mit ihren kleinen Abfüllungen. Das hat mich interessiert. So, also Veuve Clicquot oder sowas, das hat mich alles vorher nicht interessiert.
Und ich bei erinnere Burgund mich hatte ich immer noch an diesen herrlichen Veuve Clicquot-Diss, den du mal irgendwo hingeschrieben hast.
Ja, ja. Ja, bei in der FAZ als Gastblogger. Ja, genau. Veuve Phonie, Veuve Clicquot und ja. Genau. Und Burgund habe ich immer einen heiden Respekt vor gehabt, weil es halt so schwer, tatsächlich so schwer zu verstehen ist. Das ist dann schon, wenn man Also da muss man schon recht tief eintauchen und man muss halt dann auch irgendwie entweder Freunde haben, die sowas im Keller haben, und das habe ich mittlerweile eben auch. Ja. Das ist ein großer Vorteil wirklich, wenn man Leute hat, die viel Burgund im Keller haben, weil wenn du das selber alles irgendwie rausfinden musst, dann wird's halt einfach echt teuer, ja? Weil es halt echt eine Hochpreisregion ist. Ja?
Das heißt,
und vor allen Dingen, du machst halt auch sehr viele, also du probierst halt sehr viele Sachen, die halt auch einfach scheiße sind, weil die, ja. Weil es natürlich da auch genügend Winzer gibt, die sich einfach nur auf den Namen ausruhen und dafür nicht viel tun. Ja? Mhm. Und dann musst du halt erstmal einen Überblick dafür finden, wo findest du denn jetzt die interessanten Sachen, ne? Was sind die interessanten Namen und so weiter und so fort. Und das dauert einfach bei Burgund länger als anderswo.
Ja. Ja. Das heißt, idealerweise findest du jemanden, der viel Burgund im Keller hat, da trinkst du mit und merkst dir, welche Lagen oder welche Güter gut waren und versuchst von denen das junge Zeug zu kriegen, damit du in 10 Jahren auch was Nettes hast.
Ja, also das mit dem Kriegen und Einlagern, das hält sich sehr, sehr stark in Grenzen, okay. Ne? Muss man schon sagen. Das ist also da sind ja jetzt die Mittel auch begrenzt. Also ich lege mir schon ein bisschen was in den Keller, aber nicht viel, zumal ich ja mein Herz ja auch einfach für die Loire schlägt und ich kann ja nicht überall ständig irgendwo Wein kaufen. Ne?
Ja.
Zumal ich eben auch ja tatsächlich so viel auch für andere über Wein schreibe, dass ich einfach auch ständig irgendwie Sachen probiere und dann komme ich überhaupt nicht mehr dazu, meine eigenen Weine zu trinken.
Ja.
Was für mich persönlich tatsächlich ein Problem darstellt, ja.
Echt?
Ja, klar, weil ich halt, also ich kaufe ja schon auch Wein, weil er mich interessiert,
ja.
Und den kaufe ich auch weiter, weil ich den dann irgendwann in ein paar Jahren, also ich kaufe halt auch schon Weine, wo ich sage, die mache ich erst wieder in 5 Jahren auf, aber dann liegt das da halt rum und ich...
Und du kommst nicht dazu, den aufzumachen, weil du den ganzen anderen Kram trinken musst, okay.
Ja. Also es ist eine sehr unangenehme, es ist mir auch persönlich sehr unangenehm, also solche Probleme zu haben, aber
ja,
es ist halt schon so. Es ist halt, genau. Nee, aber es ist, ich glaube, wenn man sich einmal irgendwie auf Burgund eingeschossen hat, dann wird's halt, dann kommt man da auch nicht mehr von los, glaube ich. Also wenn man Wein mag und plötzlich seine Liebe zu Burgund entdeckt, dann kommt man da eigentlich nicht mehr weg. Das ist einfach super spannend und es gibt einfach so tolle Weine da.
Ich bin gerade die Vorstellung, dass du ständig Wein kaufst und nicht dazu kommst, ihn zu trinken, weil du ständig Wein trinken musst, den andere dir geben. Finde ich irgendwie das geilste Luxusproblem.
Exakt so ist es, ja.
Ja, aber das ist das geilste Luxusproblem, das man überhaupt nur haben kann.
Ja.
Also das ist normalerweise was, wofür man derart gehasst wird, dass Menschen einem irgendwie Schmutz in Briefumschlägen schicken oder sowas. Ja.
Mhm.
Der Rote ist ein Gedächtniswein für einen gewissen gemeinsamen Bekannten, Original Düsseldorf, derzeit Schweiz, der junge Lagenweine auch schon mal jung trinkt.
Schreibt Sven, ich weiß, wer gemeint ist.
Ja, und ich habe noch 3 Flaschen von diesem Wein, den der Kollege damals so jung aufgerissen hat, habe ich noch 3 Flaschen von dem Keller liegen. Ist jetzt die Frage, ob
Schöne Grüße an Max, ne?
Ja, ist die Frage, ob wir den langsam mal trinken können. Lemur war das.
Ah, Lemur.
Ja.
Das Besondere an Lemur ist ja, dass es einfach das Weingut nicht mehr gibt, ne?
What?
Nein.
Das, wo wir da rumgelaufen sind und so, das gibt's nicht mehr?
Nein, das gibt's nicht mehr.
Wie?
Das gibt's nicht mehr, weil das gehörte ja dem Krankenhaus.
Ja, dem Krankenhaus
von Saumur.
Saumur, genau.
Ja.
Ja.
Und das Krankenhaus hat das Weingut verkauft.
Ja.
Also wir reden über Clos Cristal gerade.
Clos Cristal,
genau. Clos Cristal ist ein Weinberg bei Saumur in Saumur-Champigny, der vor 150 Jahren von einem sozusagen Vorindustriellen angelegt wurde, als Klo halt, also als ein Weinberg, der umfriedet ist mit einer Mauer, aber er hat ja das noch weitergetrieben, er hat ja innerhalb des Klo eben auch Mauern gezogen, weil er sagte, wenn die Reben eben an den Mauern wachsen, dann speichern die Mauern eben auch gerade in kälteren Jahren eben die Hitze und geben die dann nachts wieder an die Weine, an die Reben ab und deswegen werden die Trauben dann reifer, was ja auch der Fall ist. Ja. Also die die Rebstöcke, die an den Mauern stehen, die werden ja, glaube ich, 3 oder 4 Wochen früher gelesen als der Rest. Mhm. Genau. Und es ist ein ganz besonderer, einzigartiger Weinberg eigentlich. Und das Weingut gehörte aber eben einer Stiftung, einer Krankenhausstiftung in Saumur. Und die haben das jetzt vor 2 oder 3 Jahren verkauft. Ja. Ich glaube, an irgendein No-Name-Laden da. Also es ist, genau.
Das heißt, ist sehr schade. Das heißt aber, da fällt noch Wein raus aus diesem Klo.
Ich irgendwie schon, ja. Also irgendjemand kümmert sich, glaube ich, darum, aber das ist ja alles sehr alles Bio und mit sehr, sehr viel Aufwand und Handarbeit irgendwie da gearbeitet worden. Und ob das jetzt noch der Fall ist, würde ich bezweifeln. Tatsächlich, das glaube ich nicht. Nee.
Das ist sehr, sehr traurig. Ja, jetzt traue ich mich nicht, auch nur eine von diesen 3 Flaschen, die ich mir damals gekauft habe, aufzureißen. Weil ist ja dann nicht mehr, gibt's ja dann nicht mehr. Hm. Wann mache ich den denn dann auf? So dass er nicht kaputt, vor allen Dingen kaputt geht.
Das ist eine gute Frage. Kann man den Fond kann eigentlich sehr gut reifen. Also ich glaube, dass Lemur wahrscheinlich 15, 20 Jahre Zeit hat. Tatsächlich. Mhm. Ja.
Okay, dann lasse ich ihn noch ein bisschen liegen. Ja. Schadet ja nicht. Ach, schade, weil ich fand das so ein spektakuläres Weingut, irgendwie mit diesen Mauern, wo der Wein durchwächst und irgendwie
dieses. Ja, ist es, war es auch, ja.
Dieser absolut. Seltsame Typ, wo der Weinmacher Angestellter des Krankenhauses ist und so, war eine sehr, ja, schade eigentlich, ja, naja. Mhm. Ich habe jetzt gerade komplett den Faden verloren, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass ich nicht ordentlich gegessen habe vor der Sendung, weshalb ich jetzt einen Switcher und dann die Schütte. So. Ach, so, jetzt gucke ich nochmal, was der Sekt sagt. Das ist ein schöner. Der riecht halt. Jetzt weiß ich, was mich daran so irritiert. Der riecht nicht wie ein Sekt.
Nee, das stimmt. Ich glaube, das hat tatsächlich sehr viel mit der Rebsorte zu tun. Mhm. Ja.
Der riecht nicht wie ein Sekt, der riecht wie ein Wein.
Ja. Es ist auch tatsächlich, also ich finde auch, dass er vom Gesamttyp, und das klang ja auch vorhin mal an, das ist halt wie sozusagen versekteter Einstiegsriesling bei Theresa Breuer. Das hat auch was davon. Das ist im Prinzip versekteter Riesling. Und aber ich find's schön dabei.
Gottes Willen, ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich finde das super. Ich finde das ganze Paket auf so eine hysterische Weise geil. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich mir nicht einfach ein paar von den Paketen bestelle, weil es gibt ja gute Gründe. Aber gut, hör auf.
Ja. Ich habe gerade noch den Montelli im Glas.
Da traue ich mich überhaupt nicht von zu trinken, weil ich den so toll finde.
Ja, es ist auch, bleibt auch schön.
Mann, verdammt.
Wobei es auch ein. Also, es ist ein schöner Chardonnay, aber es ist ein vergleichsweise auch recht einfacher Chardonnay.
Okay, ich nehme jetzt mal. Wo ist es da? Le Taster.
Aber gut, also es ist einfach gut gemacht.
Mal Lütterster, mal gucken, was das dann in der Nase produziert hier. Diese blöde Poserglas. Macht wenig Unterschied.
Und der,
das ist echt ein geiler Weißwein. Der ist so, ja, wie ich eben so schon sagte. Das ist ein klassischer Wein, der ist aber halt so anders als andere klassische Weine. Sehr schön. Und wenn das der Anfang ist im Burgund?
Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Das ist, also ich meine, es gibt natürlich noch einfachere Weine. Es gibt auch von Duarré Pocheret gibt es noch einen einfacheren Blanc. Der kostet, glaube ich, 12 Euro oder so. Mhm. Den kenne ich nicht. Das kann sein, dass sich das auch echt lohnt. Der heißt, glaube ich, einfach nur Bourgogne Blanc, kostet 12,95. Mhm. Das müsste man auch mal probieren, wie das ist. Aber im Prinzip ist das schon so ein bisschen Einstieg und es ist schon so ein bisschen sozusagen der wärmere Typ, also der etwas üppigere Typ. Und daneben gibt es dann eben auch noch die schlankeren, kernigeren Typen. Genau.
Das aber das, das entspricht uns ja ohnehin nicht, schlank, kernig.
Ja, genau.
Ja, so. Ja, super. Nee. Schönes Paket. Hm. Schönes Paket und gar nicht so viel teurer.
Als der Rest, was
als der Rest, den wir so gesoffen haben dieses Jahr.
Nee, ja. Nee, das stimmt. Ich dachte, das war aber auch eine bewusste Entscheidung, weil ich dachte, das ist halt einfach, wir haben ja schon recht viel Geld für Wein ausgegeben dieses Jahr. Also vor allen Dingen die auch, die einfach jede Sendung mit dabei sind. Und ja. Da wollte ich es jetzt auch nicht übertreiben einfach. Ja. Mhm. Also ich meine, klar, man hätte noch alles eine Stufe höher machen können. Aber nee, warum?
Das ist wir können ja eine Zweitsendung so. Aufmachen. Wir können ja, weißt du, wir können ja die Flaschen machen und dann machen wir noch die geheimen Geheimflaschen. Auf irgendeinem obskuren Kanal, Portal, Plattform, irgendwas, wo wir nur den richtig teuren Scheiß trinken. Obwohl, das Problem ist, dass den richtig teuren Scheiß müssen wir dann wahrscheinlich auch selbst bezahlen. Das kriegen wir dann nicht mehr von übergeholfen. Ja, nein, dann nicht. Dann halt nicht.
Nee, aber man kann ja auch mal sagen, wir nehmen halt nur zwei Weine in der Sendung statt drei und legen halt einen Zehner drauf. Aber ich fand eigentlich die Idee von Sven, wenn wir jetzt das jetzt in den nächsten, also wenn sozusagen der Lockdown noch weiter anhält, und warum sollte er nicht, zumindest noch die nächsten 3-4 Monate.
Ja.
Weil wir tun ja nicht genug dagegen, dass es sich verändern würde. Dann wir tatsächlich nochmal alle 2 Wochen eine Sendung machen, dann sollten wir einfach auch gucken, dass wir mit den Preisen sozusagen unten bleiben. Und also das ist für mich aufwendiger natürlich, weil es mehr Herausforderung ist, die Weine mit interessanten und doch günstigen Weinen zu bestücken. Aber es gibt sie natürlich, klar. Mhm. Ja.
Ja, mal gucken.
Apropos nächste Sendung, haben wir ja festgelegt.
Ja,
die ist am...
Oh, der Chat fragt oder? Noch, Raclette, irgendwelche Rotweintipps zu Raclette?
Nee, auf keinen Fall Rotwein. Nee, das geht gar nicht.
Käse
nee,
sowieso.
Nee, geht gar nicht. Nee. Also Raclette, diese Weine sollten nicht zu komplex sein. Rotwein funktioniert überhaupt nicht mit dieser Art von Käse.
Ja.
Weißwein, der Klassiker in der Schweiz sind ja Fondants und so weiter. Und ich würde immer empfehlen, Hans-Peter Ziereisen, die einfachen Gutedel, die einfach schon eine sehr gute Qualität haben.
Mhm. Hatten wir
Visa
auch schon mal,
oder so.
Oder? Ziereisen?
Ja, hatten wir schon mal. Gutedel von Ziereisen zum Beispiel. Es gibt mittlerweile auch noch 2-3 andere gute Erzeuger von Gutedel. Aber Ziereisen, Gutedel, da macht man sich nicht... nackig, was die Preise angeht, also das liegt deutlich unter 10 Euro noch oder um die 10 Euro. Mhm. Und das sind einfach sehr gute Weine, ja, wie Visa, Heugumba. Das gibt, also mittlerweile macht er auch teurere Gutedel, aber in diesem Preisbereich ist es total super zu Raclette und mehr muss es auch nicht sein. Weil Raclette eben Fett und
ja
und so, ja, das, und Kirschwasser und so, das funktioniert, das ist alles sehr, sehr viel verlangt. Genau, und Gutedel mit der Säurestruktur passt einfach sehr gut.
Mhm. Ja. Sagen wir hier Gutedel Heugumba.
Und Gutedel ist ja Fondant oder so.
Alter, ne? Gutedel Heugumba, ja. 6,50 die Flasche. Komm.
Mhm.
Ja.
Genau, aber weißt du, alles andere, wenn du jetzt einen 20-Euro-Wein zum Raclette auspackst, ist eigentlich Perlen vor die Säue.
Genau, ja.
Quasi.
Ja.
Das macht einfach keinen Sinn.
Ja.
Ja.
Ja. Ja,
genau.
Nächste Sendung. Was machen wir nächste Sendung? Hast du schon was überlegt eigentlich?
Nee. Ja, doch. Hab ich schon überlegt. Okay. Wir gehen so ein bisschen nach an die österreichisch-ungarische Grenze.
Oida.
Mhm. Mhm. Da gibt es ein Weingut, das heißt Weninger.
Ja.
Und die machen, also es ist ein österreichisches Weingut, die aber eben irgendwann auch auf der anderen Seite der Grenze angefangen haben, ein bisschen Weinberge zu kaufen und machen eben auf beiden Seiten der Grenze sehr, sehr gute Weine, finde ich.
Also ja, blöd, wenn nicht.
Tendenziell mehr, also viel Rotwein und viel Blaufränkisch und... Da probieren wir tatsächlich dann auch mal die Einstiegsqualitäten. Ja, genau.
Ja, es geht dem, also das da.
Es geht dem Ende entgegen.
Nun,
ja. Ja.
Ja.
Genau.
So, Faden verloren. So, ja, nächste Sendung, 13. Januar 2021. Wer hätte gedacht, dass wir das Jahr rumbringen? 13. Januar 2021.
Ja, krass, oder? Wir haben uns überhaupt nicht mehr über das Jahr unterhalten und über Weihnachten auch noch nicht.
Ach ja, das ist alles, das hat auch alles sowas, es ist alles so bizarre irgendwie. Also.
Ja, oder?
Ich meine, wo willst du dich drüber unterhalten? Also fährst halt irgendwie.
Dass du zu Hause sitzt und nichts erlebst. Ne? So.
Ich fahre halt zu meinen Eltern, was ganz gut geht, weil ich mich 14 Tage, bevor ich hinfahre, sehr gut isolieren kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was einschleppe, strebt gegen null. Und was willst du machen? Ne? Irgendwie vorher vielleicht nochmal beim Feinkosthändler vorbei und noch ein paar schöne Sachen kaufen. Aber ja, ansonsten. Fällt dieses Jahr dann im Wesentlichen aus. Andererseits, die letzten Jahre, also ich habe auch jetzt nicht, also Weihnachten ist bei mir halt auch nicht unterm Baum sitzen und singen und sowas, von daher
klar.
Ändert sich sowieso nicht so viel. Ja.
Ja.
Tja. Und du hast die Familie sowieso dabei. Fährst du zu deinen Eltern? Oder?
Nein, gar nicht.
Okay.
Wir bleiben auch, also wir bleiben hier irgendwie zu vierte Flori, also mein Sohn wird wahrscheinlich irgendwie Anfang Januar mal hier aufschlagen, aber ich fahre jetzt gar nicht zu meinen Eltern. Also mein Vater lebt eigentlich auch sehr isoliert, schon seit März sozusagen mit kleinen...
Er war ja schon immer ein Eremit.
Pausen. Ja, in gewissem Maße ist es so, genau. Ja, genau. Und nee, meine Mutter, die ist da auch gut versorgt, wo sie ist. Das ist alles okay, aber wir machen jetzt keine Reisen. Ja.
Nö, ich werde runterfahren.
Ganz in Ruhe. Also.
Ich werde runterfahren. Ich habe nur noch 3 Wochen frei. Ich werde auch versuchen, so wenig wie möglich zu produzieren. Gar nicht, geht ja nicht. Das kriegt man irgendwie doch nicht hin. Und gucken, dass sie hoffen, dass meine Welt sich 3 Wochen lang oder wenigstens 2 Wochen lang ein bisschen langsamer dreht, als sie das sonst macht. Mehr gibt's, glaube ich, zu Weihnachten noch gar nicht zu sagen, oder?
Nö. Ich hatte jetzt, eigentlich hätte ich jetzt für Samstag das traditionelle Dezemberessen gehabt,
Gott,
wo du normalerweise auch am Tisch gesessen hättest. Das wollte ich jetzt ins Netz verlegen und muss das jetzt kurzfristig absagen, obwohl ich schon vorgekocht habe. Ich habe einfach einen Jobauftrag reinbekommen, der sich irgendwie sozusagen von einem kleinen zu einem großen aufgebläht hat innerhalb von wenigen Tagen, was einfach zu so viel Stress geführt hat, dass ich irgendwie dann am Sonntag aufgegeben habe, weiter vorzubereiten. Also ich habe das ja, also ich mache ja immer für ein Essen für Freunde, seitdem ich hier in Hamburg bin, so, und das wollte ich jetzt ins Netz verlegen mit Zoom und einwecken und Weine in kleine Flächen schütten und versenden. Und das ich habe jetzt zwar die Sachen eingeweckt, aber ich bin nicht mehr weitergekommen, weil ich hätte jetzt heute und morgen noch einen halben Tag kochen müssen und morgen Nachmittag verpacken müssen, um die Sachen dann wegzuschicken. Das ging ja einfach nicht mehr.
Scheiße.
Ja, vorbei.
Ja, jetzt hast du halt einen Stapel eingeweckte Leckereien. Ist doch auch ganz okay. Kann man auch mitleben.
Ja.
So.
Ja,
so dann gehen wir jetzt nach Hause. Nebenan wartet eine kalte Lasagne auf mich. Wobei kalte Lasagne eigentlich ja immer. Das ist ja mein Geheimplan ist ja, wenn das alles mal schief gehen sollte hier, mache ich von meinem letzten Geld einen Foodtruck und verkaufe nur kalte Lasagne von gestern. Und ich glaube, dass man sich damit dumm und dusselig verdienen kann.
Ja.
Kalte Lasagne von gestern.
Zum Beispiel
das
meine hier in der Familie legendärer Nudelauflauf, da funktioniert das genauso.
Genau. Kalte Lasagne von gestern. KLG, der Foodtruck. So, ja, wir gehen jetzt nach Hause, wünschen euch tolle Weihnachten, sofern das irgendwie möglich ist. Besinnliche Tage. Ja. Wir hoffen, dass auch eure Welt sich ein bisschen langsamer dreht.
Ja, ich finde einfach das Beste draus machen. So.
Ja.
So. Ja.
Im Übrigen, guten Rutsch ins neue Jahr, so oder so, also irgendwie.
Guten Rutsch ins neue Jahr, genau, und einfach darauf anstoßen, dass es nächstes Jahr besser wird als dieses. Wobei ich persönlich muss ja sagen, ich habe ja schon mal so eine Zeit, also als Selbstständiger in dieser Finanzkrise oder die Auswirkungen der Finanzkrise mitgemacht und die waren gar nicht schön. Mhm. Und ich für mich muss halt für dieses Jahr sagen, ich bin da echt ziemlich gut bei rausgekommen und bin sehr dankbar dafür, dass ich also nicht zu denen gehörte, die halt überhaupt gar keine Chance mehr hatten, irgendwas zu machen. Ich muss mal echt sagen, also es ist, also dafür bin ich echt sehr dankbar. Das hätte auch anders sein können, natürlich.
Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in dem einen Teil, was ich mache, also mehr Journalismus, viel stärker darauf angewiesen wäre, durch die Gegend zu reisen, dann hätte das halt anders ausgesehen. Ja. Und so wie ich aufgestellt bin, war es halt okay und ist gut.
Ja, ja, ich kann, ich, das ist, bei mir ist es ja ähnlich. Also ich habe, also ich habe dieses Jahr Einkommenseinbußen hinnehmen müssen, aber nicht pandemiebedingt. Und das finde ich schon wirklich enorm. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Ja, ja. Manchmal hat man mehr Glück als Verstand.
Ja.
Manchmal halt auch nicht. Und nächstes Jahr haben wir nächstes Jahr haben wir dann wieder gute Weine. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holgi.
Vielen Dank dem Chat fürs Mitspielen und vielen Dank allen, die es später gehört haben, für die Aufmerksamkeit und für die Aufmerksamkeit halt und die Aufmerksamkeiten. Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze, alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Fond, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fond pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.